Deutschlandfunk. Rock etc.
Die Fender Stratocaster von Pink Floyd-Legende David Gilmour. Versteigert für umgerechnet 3,5 Millionen Euro. Greenie, die 1959er Gibson Les Paul, einst im Besitz von Peter Green, dann von Gary Moore, wanderte für ca. 1 Million US-Dollar zu Metallica-Gitarrist Kirk Hammett. Ihr lyrischer Ton ist dadurch zwar verstummt, das ist nicht wirklich ein Instrument für Heavy Metal, aber wenn er es sich doch leisten kann, Millionen für ein Instrument, bei Stradivari-Geigen normal, bei Gitarren besonders teure Ausnahmen, da prominente Musiker diese Instrumente spielten, ja, doch auch Elektrogitarren aus den 50er und 60er Jahren ohne berühmte Geschichte oder Vorbesitzer steigen im Wert. Normaler Effekt bei begrenzter Anzahl und großer Nachfrage. In Niedrigzinszeiten sind Vintage-Instrumente längst als Wertanlage begehrt. Genau wie Immobilien, Schmuck, Gold, Oldtimer. Sammler und Musiker schlagen zu. Zumindest die, die es sich leisten können. Eine Fender Stratocaster aus dem Jahr 1962 kostet derzeit je nach Zustand 30.000 Euro und damit fast das 20-fache vom damaligen Originalpreis. Ohne dass Jimmy, Stevie, David sie jemals angefasst hätten. Was aber macht alte Elektrogitarren, vor allem der Marken Fender und Gibson, so beliebt und so teuer, wenn es sie doch auch neu und deutlich günstiger zu kaufen gibt? Warum sind vor allem Les Pauls, Les Paul Juniors, die frühen ES-Modelle von Gibson und bei Fender Stratocasters und Telecasters so teuer geworden? Klingen alte Instrumente so viel besser? Betrachtungen eines überhitzten Marktes.
Vintage. Gitarren zwischen Wertanlage und Wahnsinn. Eine Sendung von Tim Schauen.
Das Auto steht auf dem Parkplatz. Hunde und die Ratio müssen bitte auch draußen bleiben. Mit dem reinen Verstand ist das Thema nicht vollständig zu erfassen. Es geht schließlich ums Hobby. Wofür arbeitet man sonst? Also mitten hinein in die Vintage-Gitarre-Show in Veenendaal in den Niederlanden. Zweimal im Jahr treffen sich Gitarrenverrückte zwischen Nijmegen, Utrecht und Arnhem und zwischen über 1000 Gitarren von über 100 Ausstellern und Händlern. Solche Shows gibt es auch in Deutschland, in Oldenburg vor allem, aber in Veenendaal steigt die größte Party. Mehrheitlich Männer, mehrheitlich jenseits der 50 sind da, mehrheitlich haben sie graue Haare oder Bart und schwarze T-Shirts mit den Logos von Bands und Gitarrenfirmen auf der Brust. Die Gitarrenfreaks also laufen durch das kleine Gebäude, stromern durch Halden von Gitarrenhälsen, auf und vor Tapeziertischen, ignorieren die Stände mit Plektren, Gurten, Getränken. Der Vintage-Freak ist auf der Pirsch. Die Hände in den Hosentaschen, zumindest wenn sie nicht gerade doch irgendwo eine Gitarre anfassen oder sogar spielen. Die Ohren gespitzt, die Augen hellwach. Wo ist das Schnäppchen? Überraschend viel neue Ware steht in Veenendaal. Aber zum Teil inkognito, zum Teil mit explizitem Hinweis, eben auch Altes. Hier eine 1962er Gibson SG, eine Ecke weiter gleich zwei Les Paul Goldtops von 53 und 55. Je mehr im Originalzustand, desto höher der Preis. Eine Neubundierung ist das Einzige, was klaglos, also nicht preismindernd hingenommen wird. Denn die Dinger wollen und müssen ja schließlich gespielt werden. Nur so kommt Seele in totes Holz und zahlt mit betörendem Ton zurück. Genau gegenüber dieser beiden goldenen Schönheiten mit P90-Tonabnehmern und einem ca. 30.000 Euro wiegenden Preisschild steht Frank aus Kassel. Am Verkaufsstand seines Freundes hat er eine eigene Gitarre dabei, auch eine Goldtop aus den 1950er Jahren. Frank hat natürlich auch neue Gitarren gespielt, aber...
Ja, ich glaube, es ist ganz stark eine Gefühlssache. Es gibt unheimlich viele neue Gitarrenbauer, die einfach auch ganz tolle Instrumente bauen, wie ich finde. Diese alten Instrumente fühlen sich auf eine bestimmte Art anders an und machen irgendwie was mit einem, was natürlich auch vielleicht psychisch bedingt ist, weil man das mit anderen Sachen verbindet, wenn man es aus seiner Lebensgeschichte Leute kennt, Stars kennt, die diese Instrumente gespielt haben. Und das kommt irgendwie alles zusammen. Auch das Gefühl, ein besonderes Instrument zu spielen, macht ja was mit dir.
Klar, Frank ist Profi. Er verdient mit seinem Sound sein Geld. Nur tun das andere auch, die sich 4.000 Euro für eine Custom-Shop-Strat vom Mund absparen.
Der Unterschied ist auf jeden Fall, dass du halt hier deine Wertanlage in Händen hältst, dass du Spaß damit hast, dass du spielst. Und wenn du das Geld auf der Bank liegen hast, dann liegt es da halt gut. Also, aber du hast auch irgendwie keinen Spaß damit. Und ich würde natürlich auch nicht alles Geld in Gitarren anlegen. Das wäre ja auch Blödsinn. Aber sich ein gutes Instrument zu leisten für einen Musiker, der ich ja nun mal bin, das macht irgendwie Sinn, finde ich.
Trittst du auf?
Ja.
Nimmst du die mit dann?
Ja, das mache ich. Also ich spiele schon viele Jahre, spiele viel bei Musicals in Theatern. Da inspiriert mich so ein Instrument einfach.
Aber auch in Vintage-Holland bewegt man sich in einer Parallelwelt. Einer, die allerdings auch großen Spaß macht, weil hier der Hauch der guten alten Zeit weht. Der des sogenannten Rock'n'Roll. Auf Instrumenten aus den 50er und 60er Jahren wurden die meisten Songs eingespielt. Der Soundtrack der wilden 60er, der Freiheit, der Rebellion. Songs zu ersten Küssen, freier Liebe und, ja, Haschisch und was es sonst noch so gibt. All das wurde damals sozusagen erfunden. Auch wenn die Instrumente damals noch nicht Vintage waren, sie haben Sound und Ohren geprägt. Draußen vor der Tür der Gitarrenshow steht Gerd, ein freundlicher Mitfünfziger mit festem Blick und noch festerem Händedruck. Drinnen passt gerade Frank auf seine Ware auf, Gerd schnappt hier draußen frische Luft. Er kommt aus dem Rheinland. Was er hier sucht?
Ja, so, was ich halt gerade, wo ich gerade halt interessiert bin, ist zu verkaufen oder zu tauschen. Also halt richtige Vintage-Sachen. Gitarren, 50er, 60er Jahre, 70er, Amps halt gelegentlich auch alte. Ja, Business würde ich das nicht bezeichnen. Ich bin ja da privat unterwegs, aber ich mache das schon, also über 20 Jahre bin ich da schon involviert. Also eigentlich bin ich da reingekommen, ohne dass ich es genau wusste. Also das ist schon weit über 20 Jahre her. Da habe ich meine erste Stratocaster gekauft. Ich wollte mir eigentlich eine neue Gitarre kaufen und auf einmal habe ich eine 65er an der Wand gesehen und konnte damit gar nichts anfangen, merkte nur, dass die viel besser ist. Und dann habe ich lieber die günstige nicht gekauft und dann so lange gewartet, bis ich das Geld für die 65er zusammen hatte. So fing es an. Also ich will nicht sagen, dass jede besser ist, aber auf jeden Fall, das sagen ja auch Musiker aus anderem Genre, aus einem anderen Genre. Na, Klassik ja auch. Und ich denke mal, dass Leute, Musiker, die es sich leisten können, auch in anderen Bereichen, bei Streichinstrumenten, auf alte Instrumente gehen. Und die fühlen sich halt besser an und oft, nicht immer, klingen sie besser und man fühlt sich halt damit besser. Und das ist für einen Musiker, ob jetzt Hobby oder professionell, halt auch wichtig.
Als Privatmann, der auch gelegentlich handelt oder tauscht, kann Gerd sich natürlich vor allem auf die Leidenschaft stützen. Er hat einen anderen Job, der nichts mit Gitarren zu tun hat. Aber natürlich kennt er die Preise.
Und man hat halt ein werterhaltendes Teil zu Hause. Ich will nicht immer das Wort Investment bemühen, aber auf jeden Fall verliert man nichts.
Vintage. Was ist das eigentlich?
Ich denke mal, dass der Begriff halt weiter ist, als er noch vor 10 Jahren war. Jetzt kommt, man sieht schon Jungs auch hier rumlaufen, die staunen natürlich und gucken sich an den teuren Instrumenten natürlich, kriegen sie große Augen. Aber die 70er Jahre sind ja auch schon dazu zu rechnen. Das heißt also, Instrumente von Gibson und Fender, die so viel kosten wie eine neue Custom-Shop-Gitarre, sprich in dem Bereich von 2.000-3.000 Euro liegen, gibt es ja auch. Man kann sich überlegen, will ich jetzt für 3.000 Euro eine neue Custom Shop Telecaster kaufen oder kaufe ich für 2,8 eine 77er in Schwarz oder so. Und da fängt es ja an. Und da sind schon junge Leute auch, die sagen, dann kaufe ich mir eher sowas, wenn man es weiß.
Bei derart hohen Preisen, sagt Gerd, sollte man sich unbedingt nicht nur auf das eigene Urteil verlassen.
Man sollte andere Leute auch hinzuziehen, da sollte man nicht zu stolz zu sein. Also ich kontaktiere immer gerne alte, bekannte Freunde. Es haben sich auch Freundschaften gebildet über die Jahre mit Menschen, denen man vertraut. Und das ist wichtig in der Szene. Man sollte sich ein Netzwerk von Leuten aufbauen, denen man vertrauen kann. Und dann kann man auch solche Sachen mit 4 oder 6 Augen oder einfach mal diskutieren und sich die Bilder mit mehreren angucken und dann entscheiden, ob man was kaufen will oder nicht.
4 Augen sehen mehr als 2 und Musik wird ja am schönsten gemeinsam gemacht. Auch in Hamburg grassiert das Vintage-Virus, sehr lange schon, beim ebenso entspannten wie informierten Geschäftsführer des Number One Guitar Center, Thomas Weilbier.
Man muss dazu ja mal ausholen, so ein bisschen. Ich meine, in der Vergangenheit waren das gebrauchte Instrumente. In den 80er Jahren, die waren günstig. Im Endeffekt, da hat ja keiner mit gerechnet, dass das mal diese Ausmaße erreicht. Dann hätten wir viele Gitarren ja gar nicht verkauft. Ich meine, wir haben damals Les Paul 58er für 10.000 Mark verkauft im Endeffekt. Und heute reden wir über eine Viertelmillion. Das wusste ja keiner im Endeffekt. Aber spiel du mal deinen eigenen Song auf einem Vintage-Instrument und spiel es mal auf einem neuen Instrument, dann wirst du plötzlich merken, was da passiert. Und wir haben es in den letzten Jahren ganz extrem bei den jungen Künstlern, bekannten Künstlern, sag ich mal, die hier sind und gucken und schnüffeln mal um die Ecke. Und wenn du dann merkst, dass bekannter Künstler, der erfolgreich ist, Akustikgitarre, ich nehme mal so als Beispiel, plötzlich seinen Song über eine alte Akustikgitarre spielt, dann kann ich den schon mal 2 oder 3 Stunden im Vintage-Raum einschließen, weil der begreift es im Moment nicht, was da passiert. Aber ich kann dir sagen, dieses alte Holz, und es liegt vorwiegend an dem alten Holz, ist einfach so personalisiert pro Instrument, dass du wirklich, wenn du deine Traumfrau suchst, jagst du ja auch, oder wir früher durch allen Diskotheken und haben überall geguckt, genau das Gleiche passiert mit den Gitarren. Und das realisieren viele, viele junge Leute, auch Rockmusiker, auch die erfahrenen Rockmusiker, die unterwegs sind, im Studio oder zu Hause oder beim Komponieren, wirst du immer ein altes Instrument finden, was sie live nicht mit auf die Bühne nehmen, weil das draußen hörst du es nicht. Aber für Komposition oder für, wie soll ich sagen, so eine Atmosphäre schaffen, ist das wahnsinnig wichtig.
Okay, aber woran liegt es? Was lässt ein altes Instrument so anders klingen?
Wenn du dir einen alten Western anguckst, wo ich ja auch mit groß geworden bin, mit Schwarz-Weiß-Fernsehen im Endeffekt, und du siehst, wie in Kanada ein Haufen Holzfäller Bäume absägen, dann fällt der Baum um, dann sägen sie da die Äste ab, jetzt liegt das olle Mistding da 2, 3 Jahre im Wald. Da kommt Schnee drauf, Feuchtigkeit, Sonne und. Jetzt entscheiden sie sich, das Ding zur Sägemühle zu bringen. Jetzt schleppen sie das mit Pferden zur Schlucht, schmeißen das Ding im Wasser, jetzt wird das olle Mistding nass. Die bauen da einen Floß drauf und paddeln zur Sägemühle. Das sind so Western, wie man weiß, mit Indianer überfallen und. Und so, muss man ja ehrlich sagen, so, das waren ja früher die Hölzer, so ist es ja gewesen. Als die Martin-Gitarren gebaut haben in den 20, 30, 40er, 50er Jahren oder auch die Fender-Gitarren, das waren ja Hölzer, die schon 10 oder 12 oder 15 Jahre irgendwo im Wald gelegen haben, wurden dann verarbeitet und daraus wurde ein Musikinstrument. Das passiert heute in der Version überhaupt nicht mehr.
Aber auch 5, 10, 20.000 Euro sind ja nicht so die Preiskategorie des Hobbymusikers. Auch wenn die meisten Gitarristen davon überzeugt sind, dass ein gutes, vielleicht altes Instrument mit der Spielerin, dem Spieler etwas macht, sie oder ihn inspiriert.
Das ist auch so, der Markt hat sich etwas gewandelt. Also ich glaube, wir haben ja sehr viele Musiker, auch bedingt durch die Musicals, die wir hier haben in Hamburg, die gerne so ein altes Instrument spielen würden, aber eigentlich sind das Sammlerpreise. Bleiben wir mal bei einer Strat, die 20.000 Euro kostet und für einen Sammler interessant ist als Investment. Das heißt, sie ist nicht nachlackiert, sie ist im Originalzustand, eine Bondierung wird schon akzeptiert, der Koffer ist vielleicht zerfreddert oder hat eine Maus aufgefressen, weil er im Keller gelegen hat die Jahre über. Also hast du für einen Sammler eine 20.000 Euro Gitarre im Endeffekt, die wertig ist, aber live nicht gespielt wird. Jetzt gibt's aber sehr viele Gitarren, die auf dem Markt sind, die nachlackiert worden sind, weil in den 70, 80, 90er Jahren ist plötzlich der Kunde da und sagt, möchte der Lack reißt. Ich will die Gitarre neu überlackieren. Das haben wir ja früher auch gemacht. Dann haben wir sie zu unserem Gitarrenbauer gegeben, abgezogen, zack, dann hat er sie schwarz oder Sunburst oder weiß lackiert. Diese Gitarren, die nachlackiert sind, verlieren 50% an Wert, weil die für Sammler uninteressant sind. Also bist du auf einmal von der 20.000 Gitarre Investment bei 10. Wenn jetzt tatsächlich der Koffer auch noch von der Maus aufgefressen ist und die Mechaniken sind nicht mehr so gängig, machst neue Mechaniken drauf, reden wir vielleicht über 7.800 oder 8.500 Euro. Und das können sich wieder die Mucker leisten. Weil eine Masterbuild-Gitarre, eine Custom-Shop-Gitarre, sag ich mal, kostet 3, 5 bis 4. Eine Masterbuild-Gitarre kostet 7 bis 8, standardmäßig. Du kriegst aber für den Preis einer Masterbuild schon eine nachlackierte Vintage-Gitarre. Das heißt, du wirst auch in den internationalen Preisguide und Schwackelisten, die wir ja als Grundlage alle weltweit nehmen, wirst du ja immer sehen, eine hundertprozentig, also für eine Sammlergitarre hundertprozentig Condition und eine, die nicht so gut ist. Das heißt, sie wandert immer mit. Wenn die 20.000 Gitarre jetzt in 5 Jahren mal 25 wert ist, wird die andere minus 50% auf 12,5 taxiert im Endeffekt. Also sie verlieren den Wert auch nicht, können sich das aber leisten und haben eigentlich den Vintage-Ton, weil sie die Stücke alte Holz dabei haben.
Es gibt Musikerinnen und Musiker, die das hören können. Manchen allerdings ist es aber auch egal.
Viele hören das auch gar nicht, aber du musst dich dann natürlich auch länger mit befassen und möglichst immer so ein A-B-Vergleich machen mit deinem eigenen Song, mit deiner eigenen Stimme, mit alt und neu. Wir arbeiten ja sehr viel mit Peter Weihe und Andreas Kloppmann zusammen, Thomas Blug und Matthias Japs. Und dann sitzen wir hier stundenlang hier im Vintage-Raum und hören, ich sag mal, die Ameise kurz um die Ecke kommen. Und jeder merkt es auch, wie im Frequenzbereich was passiert, was aber wahnsinnig schwierig zu erklären ist. Du musst es wirklich hören. Und wenn ein Profi dir das vorführt, wie Peter Weihe zum Beispiel oder Matthias Japs, dann hörst du das richtig. Du hörst es wirklich.
Thomas Weilbier hat es gesagt, Gitarren bestehen aus Holz und das früher verwendete Holz hatte vor der Verarbeitung mehr Zeit zum Trocknen. Andere Bauteile wie Stege, Brücken, die Tailpieces der Gitarren wurden früher aus hochwertigeren Materialien hergestellt. Die Potis, Kondensatoren, Sättel und ganz wichtig für elektrische Gitarren, die Tonabnehmer. Besonders teuer sind sogenannte Puff-Humbucker von Gibson-Gitarren der Jahre 58 bis 60. Das sind bei Les Pauls die rarsten, teuersten und am meisten begehrten Jahrgänge. Ab 1952 wurde die Les Paul Goldtop gebaut, ab 58 bis 60 die Les Paul Standard mit leistungsstarken Humbuckern. Dann mangels Erfolg eingestellt. 1962 kam die SG auf den Markt, aber auch sie konnte sich gegen die Strat und Tele von Leo Fender nicht am Markt etablieren. Bis 1966 ein gewisser Eric Clapton mit John Mayles Bluesbreakern um die Ecke und auf die Bühnen kam und eine 1960er Les Paul spielte. Da wollten auf einmal alle wieder eines dieser mordsschweren und sehr lauten Rock'n'Roll-Dickschiffe haben. Clapton war schließlich Gott. Allein ein paar Puff-Tonabnehmer aus der goldenen Les Paul-Zeit kosten also schnell mal 5.000 Euro. Natürlich wird deswegen auch viel Schmuh gemacht und man ist gut beraten, bei Fachhändlern zu kaufen, die ihre Expertise einbringen und aber entsprechende Preise verlangen. Doch es geht auch anders. Bei Bremen hat Andreas Kloppmann seine Tonabnehmermanufaktur. In einem unscheinbaren Haus abseits der Autobahn klingelt ständig das Telefon, wird viel Kaffee gekocht und im Keller werden Tonabnehmer gewickelt. Kloppmanns sind unter Gitarristen sehr begehrt, auch wie Produkte etwa der Firmen Amba oder Häusl. Kurz gesagt geht es bei Tonabnehmern um die richtige Menge Draht, die in der korrekten Anzahl Windungen um Magnetspulen gewickelt wird. Diese fangen die Schwingungen der Gitarrenseiten auf und machen daraus ein Signal, das in den Verstärker geschickt wird. Klar, auch die verwendeten Lautsprecher, dazu noch eine ganze Batterie bunter Effektpedale beeinträchtigen den Gitarrensound, aber der Tonabnehmer haucht den über Holzkorpus gespannten Drähten einer E-Gitarre Leben ein. Play it loud. Und der Ton kommt ja schließlich aus den Fingern in den Tonabnehmer. Andreas Kloppmann also sitzt am Schreibtisch, verschränkt die Arme und erzählt. Auch er beginnt mit dem Alter des verwendeten Holzes.
Der einzige Unterschied ist ja im Prinzip, dass es vor 50 oder 60 Jahren gebaut wurde. Das heißt, die Hölzer waren damals wahrscheinlich schon länger abgelagert, waren da schon irgendwie 10, 20 Jahre alt. Das heißt, du spielst ein Stück Holz, was 80 Jahre alt ist. Und das ist einfach was anderes, als wenn man industriell getrocknetes Holz verarbeitet, bis vom geschlagenen Baum zur fertigen Gitarre, also bei viel gutem Willen vielleicht 5 Jahre vergangen sind, kann man nicht erwarten, dass das gleiche dabei rauskommt. Viele Hersteller geben sich große Mühe, halt diesen Approach zu gewährleisten, dass es sich so anfühlt und so aussieht und bauen sehr gute Instrumente, ohne Zweifel. Aber wenn man die dann direkt AB vergleicht mit einer alten Gitarre, dann merkt man schon, dass es da noch kleine Unterschiede gibt, die man auch nicht so ruckzuck ausgleichen kann.
Kloppmann ist selbst Gitarrist. Er hat viele alte Gitarren gespielt.
Zu einem Ton gehört ja erstmal die Schwingung der Saite, generiert durch den Spieler. Die schwingt auf einem Stück Holz oder zwei Stücken Holz oder noch mehr Stücken Holz. Und das ist erstmal das, was der Pickup abgreifen kann. Das heißt, im Punkt 1 ist es schon die Gitarre, die klingt, aber wird dann halt wiedergegeben und gefiltert durch die Art und Weise der Bauart des Tonabnehmers. Und da kann man halt viel schieben, dass es halt zusammen ganzheitlich wieder so ein Gefühl gibt, wie eine alte Gitarre einem das geben würde. Aber genau den Punkt erreicht man halt nicht. Muss man auch wieder differenzieren. Für einen Zuhörer ja. Also ich habe selbst Blindtests verloren. Also man kann wirklich mit ganz viel gewissenhafter Akribie einen Zustand erreichen, wo ein Zuhörer das nicht mehr unterscheiden kann. Der Gitarrist selbst schon, weil man bemerkt andere Dinge, wenn man selbst spielt, und wird immer von dem, was die Gitarre direkt wiedergibt, anders inspiriert. Also bei jeder Gitarre wird man anders inspiriert. Also auch bei alten Gitarren wird man anders inspiriert als bei einer neuen. Und bei einer weiteren neuen Gitarre wird man wieder anders inspiriert. Ich will sagen, jedes Instrument hat eine gewisse Identität. Aber man kann schon sagen, es gibt so eine gewisse Eigenart von alten Gitarren, die man bei neuen nicht findet.
Und dann gibt es da eben noch den Einfluss von Kloppmanns Lieblingsdingen, Tonabnehmern.
Bei Tonabnehmern, das ist ja so mein Ding, wo ich seit Jahrzehnten dran rumforsche. Und inzwischen bin ich da schon ganz weit gekommen, da wirklich Sachen zu machen, die sehr ähnlich klingen. Auch wieder in Blindtests wird man das nicht unterscheiden können, also die Pickups, die ich mache. Wieder dieser inspirative Moment des Spielers. Du schlägst die Saite an und hast selbst die Kontrolle. Das Plektrum verlässt jetzt die Saite. Wie tief ist die Kompression, die entsteht? Wie bildet sich der Ton aus? Wie schnell ist der Ton? Alle solche Sachen, die du selbst sofort unter Kontrolle hast, wenn du spielst, was sich dem Zuhörer aber nicht mehr offenbart.
Beim Blindtest zusammen mit dem legendären Studiogitarristen Peter Weihe fordert Kloppmann regelmäßig seine Produkte und sein Gehör.
Dann haben wir Fuhrpark letztes Mal gehabt von 6 Gitarren. Er spielt dann hier nebenan auf dem Marshall und ich gehe dann hier in den Flur. Also das ist nicht weit entfernt, das sind 4-5 Meter entfernt, also man kann schon sehr gut hören, aber ich kann den anderen nicht sehen. Und dann macht jeder seine eigene Nummerierung und der andere schreibt dann auf den Zettel, was er hört. Und muss dann ganz zum Schluss nach den Eindrücken, die man notiert hat, schneller Ton, saftiger Ton, brillant, offen, bluesig, rockig, aggressiv oder solche Eigenschaften werden dann notiert und danach ein Tipp, welche Gitarre das sein könnte. Und dann ist es wirklich so, dass man sich gegenseitig dann auch reinlegen kann durch eine gewisse Spielweise, die man an den Tag legt. Also er hat zum Beispiel so eine Gitarre, die ist besonders giftig, wenn man den dann irgendwie ganz mellow spielt und jatzig. Habe ich dann schon auf eine ES-335 getippt. Hat er mich reingelegt.
Interessant daran, auch der renommierte Hersteller von Edeltonabnehmern sagt, zum guten Klang braucht es eine gute Basis.
Aber man darf nie vergessen, das muss auf einer guten Substanz sitzen. Die Gitarre muss schon einiges bieten, damit die Komplettpackung eben auch wirklich erinnert an alte Gitarre. Das ist halt, alte Gitarren sind immer sehr straff vom Ton, einer sehr agilen Tonentwicklung, klingen sehr offen, sehr frisch und haben aber trotzdem immer eine tragfähige Mitte. Und dieses Komplettpaket bekommt man bei neuen Gitarren halt nicht immer. Da spielen ja auch Hardware-Teile noch eine Rolle.
Ein bisschen ist all das ja auch wie bei jedem Hobby. Man kauft etwas und kann es durch Zubehörteile aufwerten. Pimpen, breite Reifen oder Sportrückleuchten für die Autofraktion. Edelste Weine und teure Gläser für Weinkenner, das besonders teure Fernglas für den Ornithologen. Mit allem kann man fahren, trinken, Vögel beobachten. Aber das Gefühl, etwas Besonderes zu besitzen, spielt in die Leidenschaft mit hinein. Hedonismus? Auch. Aber alte Gitarren sind eben auch eine besondere Geldanlage. Man kann sie anfassen. Das geht mit Aktien nicht. Maintal bei Frankfurt. Der deutsche Marktführer für Vintage-Gitarren hat sein Geschäft in einem beschaulichen Wohngebiet. Unter roten Dächern und neben einem Kaminholzbedarf sitzt der Geschäftsführer von Guitarpoint, Simon Gauff. Ein gut gelaunter, bunt tätowierter junger Mann mit schwarzen Locken und dem Zugriff auf das, was bei den meisten Gitarristen Schnappatmung verursacht. Bei Guitarpoint gibt es Gibson Les Pauls aus den späten 50ern, alte Fender Struts aus den Anfangsjahren. Es gibt alles und noch mehr und Expertise dazu.
Wir sagen eigentlich immer, wir handeln mit Gitarren von ungefähr 1920 bis 1980. Ist es mittlerweile auch schon so, dass wir einige jüngere Gitarren haben. Vintage bedeutet eigentlich, dass es so eine gewisse legendäre Zeitalter betrifft. Das heißt, wir haben 40er, 50er, 60er, vielleicht frühe 70er Jahre. Also Musikinstrumente, bei uns vorzugsweise amerikanische Gitarren und Bässe aus den goldenen Jahren des Gitarrenbaus, die eben zu der Zeit produziert wurden, von denen man eigentlich sagt, dass da die besten Komponenten zusammenkamen.
Was macht Gitarren so begehrt, so gut, so teuer?
Also es gibt zwei Ansätze. Es gibt einmal den Klang selbst, das ist so ein bisschen subjektiv. Und dann gibt es natürlich die Künstler, die diese Instrumente gespielt haben. Und ich sag mal, das ist sicherlich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, der Begehrlichkeiten weckt, weil ich legendäre Musikstücke, die Rockmusik ist ja genau zu dieser Zeit Rock, Blues, elektrische Musik ist ja zu dieser Zeit erst überhaupt entstanden und eben auf diesen Instrumenten. Ne? Also das ist der eine Ansatz. Wir haben natürlich Stars, die diese Gitarren gespielt haben, denen man mal nacheifert und deswegen natürlich auch diese Instrumente aus dieser Zeit irgendwo begehrt, die aber diese Instrumente natürlich auch aus gutem Grund sich ausgesucht haben. A, weil sie zu der Zeit gelebt haben und es vielleicht natürlich auch nichts anderes gab. B, aber weil eben durch weniger Produktion, weniger Masse, durch mehr Liebe zum Detail, durch mehr Handarbeit, durch einfach andere Ressourcen, die da waren, natürlich auch andere Instrumente entstehen konnten, als das heutzutage der Fall ist.
Wo viel Geld zu verdienen ist, besteht immer die Gefahr, betrogen zu werden. Auch die Händler müssen sich beim Ankauf von hochwertigen Instrumenten schützen.
Es wird viel versucht zu kopieren, optisch wie eben durch die Komponenten. Also das geht hin bis ins kleinste Detail. Da gibt es Hersteller, die bewerben neue Modelle, die per Molekularanalyse ermittelte Plastikzusammensetzungen von Knöpfchen haben. Das geht also, ja, das ist natürlich für den Laien alles ziemlich, man denkt natürlich, das sind alles Spinner irgendwo, aber das gibt es ja in jeder Branche, dass einfach da Personen gibt, die sich so stark damit beschäftigen, identifizieren, dass die eben bis ins kleinste Detail gehen. Ne? Das ist also in unserem Markt genau das Gleiche. Aber man kommt da, zumindest ist unsere Auffassung, nicht so ran, dass man das eben ersetzen könnte. Ne? Das ist also ganz klar. Für uns sind gewisse alte natürlich Instrumente aus gewissen Jahrgängen einfach so gut, dass man die nicht kopieren kann. Ne? Man kommt ein bisschen ran, aber das ist auch alles eine Frage des Geldbeutels. Was will man dafür ausgeben und was ist es einem wert?
Ein Vorurteil, das gerade in diesem Geschäft wohl oft laut gedacht wird, trifft nicht wirklich zu, sagt Geschäftsführer Gauff. Der Sammler sammelt nicht nur, er spielt eben auch.
Selbst die Käufer der allerteuersten Gitarren, wir haben Gitarren, die kosten 250.000, spielen Gitarre. Ob die jetzt spielen können wie ein begnadeter Star-Gitarrist oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Das ist auch völlig egal, aber die spielen ihre Licks, ihre Akkorde, die freuen sich darüber, die hören auch auf den Ton von den Gitarren. Dass jemand gar nicht spielen kann, das passiert so gut wie nie. Also ich sage immer so gerne, diese Menschen haben halt einfach nicht so viel Zeit gehabt zum Üben, weil sie eben ihre Zeit damit verbracht haben, in die Position zu kommen, sich diese Gitarre leisten zu können. Wir haben auch viele Jugendliche, jüngere Kunden. Es gibt genug Instrumente, die eben nicht unglaublich teuer sind, sondern die eben auch durchaus mit den neuen Instrumenten konkurrieren können im Preisbereich. Also gerade wenn wir über 70er Jahre sprechen. Ich habe viele Kunden, die neue Gitarren verkaufen, um sich eine alte zu kaufen, die eben aber nicht über 10.000 Euro kostet, sondern vielleicht eben nur 2.000, 3.000 Euro. Nur in Anführungszeichen, das ist sehr viel Geld, aber in unserem Markt dann schon eher der Einsteigerbereich, klar.
Wer im Schlaraffenland arbeitet, alle Gitarren spielen kann, der kann beschreiben, was das Vintage-Virus bewirkt, oder?
Also es ist sehr schwer. Ich glaube, man kriegt es irgendwie mit oder nicht. Also man versteht es oder man versteht es nicht. Man will sich vielleicht manchmal auch nicht drauf einlassen. Es gibt genug Gitarristen, die auch sehr viel Geld für neue Gitarren ausgeben. Da schwingt so ein bisschen was mit. Also ich merke das ja selbst. Ich bin selbst Gitarrist und merke selbst immer wieder, was für eine Magie so eine Gitarre verspüren kann. Also es gibt Gitarren, die klingen normal gut. Und es gibt diese außergewöhnlichen, die einfach, die sorgen dafür, dass ich statt 2 Minuten, was ich eigentlich vorhatte, nur mal zu gucken, wie klingt die eigentlich, weil ich sowieso keine Zeit habe, eigentlich zu spielen, dann einfach mal eine halbe Stunde spiele oder sagen wir mal 10 Minuten, halt länger, ne, als eigentlich gedacht und auf einmal besser und auf einmal kommen Töne raus, die so vielleicht nicht rauskommen würden. Also die Gitarre inspiriert einen durch ihren Ton, die Kombination aus den kompletten Materialien, ne, Pickups, also die Tonabnehmer, die Hölzer, das alles kommt zusammen und das kann dafür sorgen, dass man unglaublich inspiriert wird und dadurch besser spielt. Und das ist das, was es dann eben mit einem macht.
Den Vintage-Markt bewertet Simon Gauff von der Pole-Position aus und recht gelassen.
Ich sag mal, es ist immer sehr schwierig vorauszusagen, weil wenn wir das wüssten, könnten wir auch einfach zumachen, den Laden zumachen und einfach warten, weil wir haben genug Gitarren dann dafür, dass sie sich irgendwo dann in ihrem Wert vermehren. Ist sehr schwer zu sagen, also gerade Gitarren in diesem sehr hohen Preisbereich, man kann ja jetzt sicherlich nicht erwarten, dass die irgendwie um hohe zweistellige Prozentzahlen jedes Jahr steigen, ne? Also ich würde sagen, natürlich ist dadurch, dass der Hype um Vintage-Gitarren und die Nachfrage stetig vorhanden ist, und das sehen wir auch mit vielen jungen Neukunden, nicht zu erwarten, dass sich das ins Negative entwickelt. Und ich sage mal, heutzutage ist es so, dass es sehr schwierig ist, ein Investment zu tätigen in so einem hohen Bereich und sich eigentlich verhältnismäßig sicher sein zu können, dass man zumindest das Gleiche wieder rausbekommt in einiger Zeit und auch noch spielen kann. Also auf der Bank wird's Geld eher weniger, ne, oder bleibt zumindest gleich. Und die Instrumente machen auch noch Freude, ne? Also das ist sicherlich ein guter Grund, da zu investieren. Es ist sehr wichtig, dass die Gitarren original sind. Das ist also der absolute, ja, wichtigste Aspekt erstmal. Und das macht natürlich Sinn, bei einem renommierten Händler eine zertifizierte Gitarre zu kaufen. Alles andere ist viel zu hohes Risiko, weil es sehr schwierig ist, das selbst rauszufinden. Ansonsten gibt es viele Gitarren, die aktuell sehr stark steigen. Wir haben sehr viele Modelle, die im günstigeren Preisbereich liegen, zwischen vielleicht 5.000 und 10.000 Euro, die in den letzten Jahren bestimmt um 20-30% gestiegen sind, allein in einem Jahr. Das sind eigentlich ES, Gibson ES-Modelle zwischen 66 und 69. Das sind Les Pauls zwischen 68 und 74. SGs, früher SGs. Also es gibt so einige Gitarren, die einfach da auch 70er Jahre Strats sind gut im Steigen, ne, früher. Da gibt es einige Modelle, die eben vielleicht vor ein paar Jahren noch als, naja, nicht Vintage galten oder nicht begehrenswert, und auf einmal merkt man, die sind aber eigentlich ziemlich gut im Vergleich zu den neuen. Und deswegen sind das so die Modelle, wo man langsam merkt, die kriegt man noch für einigermaßen vernünftige Preise.
5-7% Steigerung im Jahr hieß es in Hamburg bei Thomas Weilbier. Derzeit ziehen die Preise bei bestimmten Modellen sogar noch schneller an. Fender Mustang, Les Paul Junior und Specials ziehen nach. Aber wie lange wird das noch so weitergehen? Wenn die Rockfans der ersten Stunden ihren Idolen in den Himmel gefolgt sind, wird dann noch Gitarrenmusik gemacht? Werden dann noch Gitarren gekauft? Die Washington Post hatte diese These ja neulich mal in die Welt posaunt. Aber dennoch wird immer noch handgemachte Musik gehandelt. Der Traditionshersteller Gibson stand ja erst kürzlich kurz vor der Pleite, aber das lag auch an seiner eigenen, völlig verfehlten Modellpolitik. Gitarren mit eingebautem Stimmroboter? Hallo? Kein Musiker, der ein wenig vom Atem eines Jimi Hendrix im Gehörgang und Nacken spürt, würde so etwas kaufen. Also war Gibson in sehr bedrohter Lage, ist aber erstmal stabil. Allerdings ist die Nachfrage nach neuen Gitarren längst nicht mehr so hoch wie früher. Junge Leute machen ja kaum noch den Autoführerschein, den Motorradführerschein schon gar nicht mehr. Lernen in der Masse nicht mehr so gerne ein Instrument, das nicht per Smartphone zu bedienen ist, so geht das Klischee, und doch haben die Musikschulen lange Wartelisten. Rock'n'Roll will never die. Werden also eines nicht allzu fernen Tages große Mengen Vintage-Gitarren-Sammlungen auf den Markt schwemmen, weil ihre Besitzer heimgegangen sind? Diese Kreisläufe gab es schon immer. Ganz so schlimm wird es nicht werden. Denn erstens werden Gitarren aus den 1950er und 60er Jahren bekanntlich nicht mehr gebaut. Und zweitens ist die absolute Anzahl recht überschaubar und begrenzt. Gibson Les Pauls in den drei wichtigen Jahren, davon gibt es insgesamt bloß rund 1600 Exemplare, von denen längst nicht mehr alle existieren. Dazu verhindert ein internationales Abkommen den Handel mit geschützten Tropenhölzern, und die sind nun mal in alten Gitarren verbaut. Carlo May, promovierter Fachmann und Autor in Sachen Sechsseitenstoff, weiß, was es mit dem sogenannten CITES-Abkommen auf sich hat.
Also grundsätzlich geht es darum, dass Tiere und Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind, geschützt werden. Will heißen, dass es eine Vereinbarung zwischen, ich glaube, 200 Staaten dieser Welt gibt, bestimmte Tiere, bestimmte Pflanzen oder Produkte aus Tieren und Pflanzen unter Schutz stellen, um den Handel damit kontrollieren zu können. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich Elefantenelfenbein oder Schildpatt von Schildkröten. Aber das gilt letztendlich auch für bestimmte Holzsorten, weil diese Holzsorten in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten in erster Linie von der Möbelindustrie benutzt worden sind. Und die haben bei einigen Sorten die Bestände so radikal geräubert, dass bestimmte Pflanzen nicht mehr existieren und auch die Bäume nicht mehr existieren.
Wo sind die denn an den Gitarren verbaut, diese geschützten Holzsorten?
Die am strengsten geschützte Holzsorte ist brasilianischer Palisander. Und der ist, seit man denken kann, immer wieder verwendet worden, um Griffbretter von Gitarren daraus zu bauen oder um bei akustischen Gitarren auch den Korpus daraus zu bauen. Weil dieses brasilianische Palisander ist zum einen optisch sehr attraktiv, hat zum anderen hervorragende Klangeigenschaften, ist sehr gut und leicht zu verarbeiten und ist über die Jahrzehnte sehr stabil. Der Handel mit diesem Holz ist komplett untersagt. Und der Handel mit Instrumenten, an denen dieses Holz verbaut worden ist, ist ebenfalls untersagt. Und es gibt eine Ausnahme, wenn man so eine alte Gitarre hat, mit brasilianischem Palisander, sei es als Korpus, sei es als Griffbrett. Und man nachweisen kann, dass diese Gitarre vor 1992 gebaut worden ist und vor 1992 im Gebiet der Europäischen Union war, dann kann man dafür eine CITES-Ausnahmegenehmigung bekommen. Und mit dieser Genehmigung darf man dieses Instrument dann auch legal handeln. Und nicht nur legal handeln, denn wenn man die Bestimmungen genau nimmt, man darf mit diesen Instrumenten, mit dem geschützten Holz, theoretisch auch nicht auf der Bühne auftreten. Man darf die keinem kommerziellen Zweck zuführen. Das heißt, damit nicht auftreten, keine Schallplattenaufnahmen damit machen. Man darf sie nicht verkaufen. Der Musikalienhändler darf sie nicht mal ins Schaufenster stellen und ein Instrumentenbauer darf sie nicht mal reparieren, weil all das ist ein kommerzieller Zweck und das ist alles untersagt. Es sei denn, man weist nach, dass dieses Instrument eben dieses bestimmte Alter hat von vor 1992.
Europa ist also vintage-mäßig weitestgehend eine geschlossene Veranstaltung. Und wenn das Angebot also insgesamt gesehen nicht allzu stark steigen wird, dann tun es eben die Preise. Von Maintal und Simon Gauff zu Session Music in Frankfurt sind es nur ca. 20 Autominuten. Von den jeweils angebotenen Gitarren und der Klientel her, grob gesagt, etwa eine Generation. Session ist der größte Händler im Rhein-Main-Gebiet, verkauft neue Gitarren aller Preisklassen und Marken und hat natürlich auch eine Custom-Shop-Abteilung. Darin neue Gitarren, die besonders hochwertige Zutaten spendiert bekommen haben. Und neue, die künstlich gealtert sind, um die Anmutung, den Spirit alter Instrumente nachzuempfinden. Oliver Lohmann ist Verkäufer bei Session. Durch den YouTube-Kanal seines Arbeitgebers und hunderte Produktvorstellungsvideos ist Olli selbst fast so bekannt wie Leo Fender. Auch heute wieder ist Olli busy. Er vergleicht den Sound von zwei Gitarren. Einer 1964er Relic Fender Strat aus seinem Geschäft, dem Custom Shop, also einer nagelneuen Gitarre, die einem 1964er Modell nachempfunden ist, Rosenholzgriffbrett, Halseinstellschraube unten, leicht grünliches Pickguard, Preis laut Schild 3.299 Euro und daneben Tusch eine 1964er Strat. Ein ordentlich abgerocktes Original mit reichlich Mojo. 1965 hat Strat-Erfinder Leo Fender seine Firma an den Konzern CBS verkauft. Dieser hat die Fabrikation billiger gemacht, die Qualität sank. 1964 also, das Jahr vor dem Verkauf, gilt als das letzte goldene Fender-Jahr, als das letzte Pre-CBS. Auch als das letzte Baujahr mit Renditeversprechen. Der Wert dieser 55-jährigen Lady liegt bei um die 20.000 Euro. 1964 übrigens gab es sie in Frankfurt für 1.100 Mark zu kaufen. Aber okay, die Mark war damals stark. Auch der Vergleich der beiden Instrumente ist sicher nicht ganz fair, zumal jede Gitarre leicht anders klingt, da das Holz und die verwendeten Bauteile in ihrer Zusammensetzung allesamt den Ton mit beeinflussen. Nun also Olli Lohmann, Feuer frei.
Also ich fange mal an mit der
Custom Shop.
Fender Custom Shop, ja. Auf dem Hals-Pickup. Jetzt mache ich mal das gleiche auf der echten alten.
Thank you.
Ja, der Unterschied ist hörbar. Aber ist er hörbare 17.000 Euro groß, die Summe also, die die neue 64er und die alte trennt? Das muss man wohl beim Blick ins Portemonnaie entscheiden. Die Gitarren schweigen inzwischen. Lohmanns Kollegen vom Social-Media-Team waren da, haben fotografiert. Olli und die alte Strat laufen schon auf Facebook und Instagram und sammeln Likes. Session-Olli sitzt auf dem Ledersofa zwischen an der Wand hängenden Gitarren und zieht Bilanz seines Tests.
Oh, also es ist ja nicht das erste Mal, dass ich so eine alte Strat spiele, ja. Aber es ist immer so, dass so eine alte Strat zu spielen ist ein bisschen so wie so ein paar Schuhe zu tragen, was man schon ganz lange anhat. Ja, das passt perfekt, es sitzt perfekt, es läuft sich perfekt. Sieht meistens noch gut aus, weil so alte Schuhe auch ein gewisses Alter haben und man sieht schon, okay, da ist was mit passiert. Genauso ist es ja auch mit alten Gitarren. Aber vor allen Dingen, wenn man sie spielt, merkt man, dass die Gitarre wirklich auf maximalem Wege dem Spiel entgegenkommt. Ja, und das ist wirklich der Knaller. Ja, weil das, also man muss nicht so einen Widerstand überwinden, den das Instrument vielleicht so ein bisschen aufbaut, wenn es noch nicht weich geklopft ist, sage ich mal. Ja, es gibt so manche Gitarren, die sind so ein bisschen sperriger wirken auch dadurch ein bisschen unnachgiebiger. Ja, aber so eine alte Gitarre hat immer eins, dass sie durchlässig klingt. Ich habe immer das Gefühl, dass das alles, was ich so reingebe, in höchstem Maße rauskommt und dann halt auch praktisch an meine Ohren geht. Ja, und dann hat man so diesen herrlichen Kreislauf von Ohr zu Finger, Ohr zu Finger, und das ist wirklich reibungslos und flutscht einfach super, ja.
Nochmal, um fair zu bleiben, wir vergleichen hier nicht ganz identische Ware. Auch Olli Lohmann ist das bewusst.
Ja, ich meine, ich bin natürlich, ich sag mal, durch meine Vergangenheit und das, was ich nun mal mache, bin ich natürlich auf der Seite des Gitarrenladens, der neue Gitarren verkauft, ja. Und natürlich weiß ich aber auch, wie alte Gitarren klingen. Und das lässt sich so ganz nicht vergleichen, weil wir reden praktisch in einem Fall reden wir von echten Oldtimern, ja. Und halt im anderen Fall reden wir eigentlich von Neuwagen, ja, die praktisch so gebaut werden wie Oldtimer, ja. Ich finde, man muss auch betrachten, was eine Firma wie Fender oder wie Gibson auch im Jahr 2019 raushauen kann, ja. Das ist natürlich eine Sache, die kann man auch glauben. Die versuchen wirklich nach bestem Wissen und Gewissen ihre Gitarren so zu bauen, wie sie das können, ja. Und trotzdem bleibt es natürlich interessant, was dann am Ende bei rauskommt, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die alten Originale, ja. Aber für mich als Verkäufer ist es natürlich wichtig, das auch immer so ein bisschen im Auge zu behalten, ja, dass ich weiß, okay, das ist eine alte, da komme ich mit, ich sag mal, Bordmitteln so einfach vielleicht erstmal nicht hin. Ja, und natürlich geht es am letzten Endes auch um Geld, ja, weil ich meine, wir reden da von Preisen, entweder eine Gitarre für 25 Kilo oder halt eine für vielleicht 8 Kilo, das macht schon einen Unterschied. Aber ich sag mal so, beides hat seinen Stand und seinen Platz in dieser Welt.
Und die antike Welt, die kann nicht jeder betreten.
Natürlich ist es so, dass sich nicht jeder, der halt im Mittwochabends irgendwie zur Probe fährt und da seine Coverband macht, so eine alte Strat leisten kann. Und es geht letzten Endes halt da auch um Liebhaberei, ja, um echte Liebhaberei und auch um so eine Pflege eines wirklich riesigen Kulturschatzes, ja. Und das darf man auch ruhig mal sagen, und das kann man auch nicht hoch genug bewerten, dass es so Leute gibt, die diese alten Gitarren lieben. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand eine alte Strat auseinanderschraubt und die Einzelteile verkauft, ja, und ein Vielfaches des Kaufpreises dann auf eBay erzielt. Wenn man eine Gitarre schlachtet, muss man sofort in die Hölle kommen. Das ist meine feste Überzeugung.
Lohmann glaubt, dass die Preise bei Vintage-Gitarren nicht ewig steigen werden. Können und dürfen. Er verkauft ja schließlich auch die neuen. Und das ist ein bisschen die Krux bei diesem Thema. Emotionen sind nicht objektiv, nicht vergleichbar. Die eine schwört auf nagelneue Gitarren, hat Spaß mit einem Instrument für 1.000 Euro, der andere kann es sich leisten, möchte es sich leisten und schwört auf den Ton alten Holzes. Wer hat, der hat, wer kann, der kann, alle dürfen, niemand muss.
Es geht immer um Liebe und es geht immer nur um Emotionen. Ja? Emotionen sind die neuen Fakten, wir wissen es ja, ja. Und insofern, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man so eine Gitarre liebt, dann hält einen auch nichts mehr. Dann gibt man das Geld aus, wenn man es denn nun hat.
Da ist alles erlaubt, auch die Autosuggestion. In beiden Lagern. Nur wo hört der Spaß auf? Wer hört bei einem Rockkonzert, ob es eine alte oder eine neue Gitarre ist? Nur der Gitarrist? Seine ganze Band? Irgendjemand vor der Bühne? Wie viele sind in der Lage, zwischen wirklich live und Playback zu unterscheiden? Zwischen Röhrenamp oder digitaler Simulation? Zwischen Country oder Western? Ganz zum Schluss noch ein Geheimtipp. In Maintal bei Frankfurt gibt es diese soeben wieder frisch auf den Markt gekommene 1958er Les Paul. Zahlreiche Songs auf vielen Alben verschiedener Künstler sind auf ihr eingespielt worden. Sie gehörte lange Zeit dem eingangs erwähnten Studiogitarristen Peter Weihe. 295.000 Euro soll sie kosten. Aber sie hat nun wirklich eine traumhaft schöne Decke, in der man sich verlieren kann. Natürlich wäre es rationaler, sich für das Geld eine Wohnung zu kaufen oder zumindest anzuzahlen. Aber in diesem überhitzten Markt geht es drunter und drüber. Verstandesentscheidungen sind da nur noch schwer machbar. Wir verlassen also diese Szene, kehren dem überhitzten Gitarrenmarkt den Rücken. Nur noch ein paar Schritte und wir sind wieder bei Verstand. Und gehen nach Hause, um einen Klassiker zu spielen, der zwar ziemlich peinlich, aber unschlagbar preisstabil ist. Die Luftgitarre.
Vintage. Gitarren zwischen Wertanlage und Wahnsinn. Eine Sendung von Tim Schauen.
Ihr Gitarristen da draußen, wenn ihr aktiv was gegen den Klimawandel machen wollt, spielt alte Gitarren.